NDR Info.
Zeitzeichen.
Im Jahr 1986 beginnen die ersten Frauen ihre Pilotenausbildung bei der Lufthansa.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihre erste Offizierin Katja Rossi. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl an Bord unseres Airbus 320 und genießen den Service unserer Kabinenkollegen. An dieser Stelle ein paar Kurzinformationen.
Wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich, ich arbeite bei Lufthansa. Und wenn ich dann irgendwas gefragt werde zum Service oder was man da für Einstellungskriterien als Flugbegleiterin braucht, dann sage ich immer, da müsst ihr leider meine Kolleginnen fragen, aber ich kann euch gerne was zu den Einstellungskriterien einer Pilotin erzählen. Und dann ist erstmal so kurz Ruhe und dann hat sie jetzt wirklich Pilotin gesagt und eigentlich ist es ein cooles Gefühl, ja. Mein Name ist Katja Rossi, ich bin 31 Jahre alt, bin Co-Pilotin bei der Deutschen Lufthansa, fliege seit 2008. Jetzt im Aktuell fliege ich die Airbus 320 Familie.
Am Anfang, wenn mir das jemand gesagt hätte, als ich Flugschülerin war, dass ich mal diesen Weg beschreite, hätte ich erst mal gesagt, ach, das glaube ich niemals. Ja? Ich war natürlich darauf gespannt, wie meine männlichen Kollegen, die oftmals älter sind als ich, darauf reagieren, wenn sie von mir geprüft werden. Aber auch da ist die Rückmeldung sehr positiv. Mein Name ist Cordula Pflaum. Ich bin seit 26 Jahren bei der Lufthansa, bin 46 Jahre alt und Checkkapitän auf dem Airbus A340, A330 in München stationiert.
Katja Rossi und Cordula Pflaum, zwei von 500 Pilotinnen der Deutschen Lufthansa. Seit 30 Jahren dürfen Frauen bei der Kranichlinie im Flugzeug nicht nur hinten Tomatensaft ausschenken, sondern vorn auf dem Pilotensitz die Verantwortung übernehmen. Mitte der 80er war die Lufthansa damit nicht gerade ein emanzipatorischer Vorreiter.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Erklärung dafür gibt, warum es in der Tat doch recht lange gedauert hat, bis auch für die Frau bei Lufthansa sich die Cockpittür öffnete.
Michael Lamberti, Pressesprecher bei Lufthansa.
Ausschlaggebend war da sicherlich vorrangig, dass sich das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik damals wandelte. Da waren also Gesetze in der Mache, die verständlicherweise auf die Gleichberechtigung zielten. Und da hat man erkannt, dass also diese Bastion des Cockpits, diese Männerbastion, so nicht mehr haltbar war und hat folgerichtig dann auch diese Tür geöffnet, dass auch das durchlässig wurde für Frauen.
Dabei war es die Lufthansa, die einst die erste Verkehrspilotin beschäftigte. Nur war das früher, viel früher, 1928, um genau zu sein. Damals stellte sich die 20-jährige Marga von Etzdorf bei der frisch gegründeten Fluglinie vor.
Da bis jetzt bei Lufthansa noch niemals eine Frau als Flugzeugführerin eingestellt worden war, begegnete ich zunächst etwas erstaunten Gesichtern bei den Herren, denen ich meine Bitte vortrug. Aber als zweiter Führer konnte ja selbst eine Frau kein Unheil anrichten. Dieser Überlegung verschloss man sich nicht und ich bekam die Erlaubnis.
Ihre Lizenz hatte sie zuvor im Selbststudium erworben. Zur Deutschen Verkehrsfliegerschule war sie als Frau nicht zugelassen worden. Nun aber flog sie als Co-Pilotin die Strecke Berlin-Breslau auf einer dreimotorigen Fokker 13.
Am Zielort kamen die Reisenden oft zur Besatzung, um sich bei den Herren Piloten für den herrlichen Genuss zu bedanken. Und ich habe mich immer gehütet, diese Illusion durch das Verraten meiner Stimme zu rauben. Mit einer stummen und männlichen Verbeugung steckte ich alle Komplimente ein.
Es bleibt ein kurzes Gastspiel. Kaum mehr als ein halbes Jahr lang fliegt Marga von Etzdorf für die Lufthansa.
Das war natürlich was ganz Besonderes. Hat sich dann auch nicht wiederholt, bis eben 1986 die ersten Frauen aufgenommen wurden zur Pilotenausbildung.
Sagt Heike Vogel. Die Konstanzer Kunsthistorikerin hat für das Zeppelin-Museum die Ausstellung »Die Schwestern des Icarus« konzipiert. Jahrzehntelang war die Zahl der Schwestern sehr überschaubar.
Bei der Lufthansa war das erstmal ganz lange kein Thema, genauso wie bei anderen Fluglinien auch. Das fing dann eigentlich erst so in den 70er Jahren an, ein bisschen aktueller zu werden.
Ja.
wenn Sie im Flugzeug sitzen und aus dem Cockpit kommt von vorne eine weibliche Stimme, die Sie begrüßt. Was denken Sie dann?
Ich wäre jetzt erstaunt, weil normal sind es Piloten. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass die Frau das nicht genauso gut kann.
Kein Thema. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus der Türkei komme und da war es von Anfang an nicht so ein Tabuthema. Ne? Die waren ja von Anfang an dabei, auch beim Militär.
Never had this experience.
Das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob mir das so angenehm wäre, aber sicher interessant. Vielleicht ist es ein Vorurteil, dass Frauen emotionaler sind und man viel Selbstkontrolle braucht, um ein Flugzeug in Krisensituationen zu steuern. Aber im normalen Flug sind beide gleich gut, denke ich.
Es ist ein Rollenverständnis, in das wir reingeboren sind. Und dieses Rollenverständnis, das führt halt zu Irritationen manchmal, wenn dann nicht Mann in der Uniform steckt, sondern Frau. Und Frau vielleicht noch lackierte Nägel hat, das ist einfach manchmal irritierend für manch einen Mann.
Was ich tatsächlich mal hatte, ist, dass ein Passagier reingelaufen ist und so einen Blick ins Cockpit geworfen hat, so über die Schulter geschaut hat und den Kapitän gefragt hat, ob er heute fliegt oder ich. Und es war tatsächlich sein Flug, also wir wechseln uns ja immer ab. Und die Antwort von dem Passagier war dann, na dann bin ich jetzt beruhigt, wäre sie geflogen, hätte ich mir nochmal überlegt, ob ich aussteige.
Immerhin duldet der Herr die Frau an Bord. Da ist er schon weiter als manch einer zu Beginn der Fliegerei.
Paris, den 4. Mai. Die Polizei hat dem Bürger Garnerin die Luftreise mit einem Frauenzimmer verboten.
Berichten Zeitungen Anfang des 19. Jahrhunderts über das erste Berufsballonfahrer-Ehepaar Jean-Geneviève Labrosse und André-Jacques Garnerin.
Weil die Luftfahrt von zwei Personen verschiedenen Geschlechts unanständig und unmoralisch und weil es nicht ausgemacht sei, ob nicht der Druck der Luft den zarten Organen eines jungen Mädchens gefährlich werden könnte.
Man war eben dann ganz allein, irgendwo oben in der Luft. Eine junge Dame in der Zeit durfte ja auch nicht einfach allein mit einem Mann irgendwo zusammen sein. Da musste immer so eine Anstandsdame dabei sein. Also im Ballonkorb war man da ja weg von jeglicher Kontrolle und es wurde dann gesagt, also Frauen sollten nicht in so große Höhen aufsteigen, ihre körperliche Konstitution ist dazu nicht geeignet und womöglich beeinträchtigt das dann auch noch die Fähigkeit, Kinder zu bekommen.
Aus der bigotten Fürsorge wird ernste Konkurrenz, als die ersten Motorflugzeuge aufkommen. Sind Ballonfahrten ein noch relativ ungefährliches Unterfangen, so ist jeder Start in einer der leidlich fliegenden Kisten ziemlich tollkühn. Nur etwas für Helden. Und die sind gefälligst männlich.
Der Frauenheldentum in der Aviatik liegt auf einem anderen Felde. Ihr Heroismus beruht auf der stillen, mutvollen Entsagung.
Heißt es 1911 in der Zeitung für Luftschifffahrt.
Es ist stets der Mann, der die Gefahren des Kampfes besteht, der mit den Elementen ringt.
Im gleichen Jahr besteht Mellie Bese in Berlin ihren ersten Alleinflug auf einem Doppeldecker.
Von diesem Morgen an hielten die Männer noch mehr zusammen. Sie witterten Gefahr für den Glorienschein, den die Welt um sie wob, und beschlossen, der fliegenden Frau in ihren Reihen das Leben ein wenig schwerer zu machen.
Mellie Bese hat es ganz oft auch gemerkt, dass sie immer als Letzte drankam, wenn Flugstunden verteilt wurden, immer auch schlechte Maschinen kriegte, nicht so die ganz tollen neuen Modelle.
Es war ein förmlicher Sieg, wenn ich mir wieder einmal einen Flug errungen hatte. Nur wurde die Freude gewöhnlich dadurch gedämpft, dass sich irgendein Fehler an der Maschine herausstellte, sobald ich in der Luft war. Bald waren ein paar Zündkerzen gegen Verruste ausgetauscht, bald das Benzin bis auf einen geringen Rest abgelassen worden, sodass ich schleunigst notlanden musste.
Einmal wurden sogar die Verspannungen an den Tragflächen gelockert. Üble Späße zu einer Zeit, als noch jeder Flug ein Spiel mit dem Leben bedeutet.
Das war todernst und manche Männer gingen da wirklich so weit, das Leben der Pilotin aufs Spiel zu setzen, indem sie einfach diese Sabotageakte an den Flugzeugen verübt haben und das in Kauf genommen haben, dass die Kollegin bei einem Flug notlanden musste oder irgendwo in Gefahr geriet.
Trotz aller testosterongetränkten Widrigkeiten erhält Mellie Bese als erste Frau in Deutschland die ersehnte Flugberechtigung. Lizenznummer 150. Die Frau am Steuerknüppel ist eine Sensation, mit der die Veranstalter von Flugschauen zu werben wissen.
Und dann der Clou der Woche. Das Flying Girl Mellie Bese, unsere erste deutsche Pilotin.
Die wenigen Pilotinnen der Anfangsjahre werden bestaunt wie Wesen aus einer anderen Welt. Das ändert sich erst, als sich die Fliegerei vom Abenteuer zum Verkehrsmittel entwickelt und es nicht mehr um Sensationslust geht, sondern um Sicherheit.
Hüte und Programme festhalten, wenn der Hubschrauber fliegt.
Als 1936 in der Berliner Deutschlandhalle der erste Hubschrauber der Welt präsentiert wird, ist es eine Frau, die das neuartige Fluggerät steuert, Hanna Reitsch. Die Botschaft ist klar. Kuratorin Vogel:
Wenn eine Frau das fliegen kann, ist es nicht gefährlich, es ist einfach zu bedienen, so wurde suggeriert. Aber das zeigt ja eigentlich auch, dass man den Frauen ja gar nicht viel zutraut. Also sie können nur das, was einfach ist.
Bis zum Zweiten Weltkrieg beträgt die Zahl der weiblichen Lizenzinhaber nicht mehr als 50. Und auch als Mitte der 50er Jahre das Fliegen in Deutschland wieder erlaubt wird, sind die wenigsten Piloten weiblich.
Eher wird eine Frau Boxweltmeisterin im Schwergewicht als Kapitän bei der Lufthansa,
erklärt Anfang der 60er Jahre der Ausbildungsleiter der Lufthansa-Verkehrsfliegerschule in Bremen.
Meines Erachtens widerspricht das dem Grundsatz der Gleichberechtigung, wenn man im Vorhinein aus Vorurteil einen Bewerber ausschließt, unabhängig davon, dass man ihn geprüft hat.
Also spricht Lieselotte Funke, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, zu Beginn der 70er Jahre.
Ich bin selbst in Norwegen mit einer Pilotin geflogen. Sie gilt als eine der besten der Piloten der SAS überhaupt in Norwegen. Und ich weiß auch, dass die USA neuerdings im Linienflug eine Frau angestellt hat. Ja, sie hat sogar eine Pilotin in der US Navy.
Herr Dr. Wingenroth, warum dürfen Frauen bei der Lufthansa nicht fliegen?
Wenn wir Flugpilotinnen ausbilden, mit einer Ausbildungszeit von 8 Jahren und einem hohen Kostenaufwand von bis zu 250.000 Mark, wenn diese Damen heiraten und damit vielleicht, weil sie Kinder kriegen, für den Flugbetrieb ausfallen, wir damit auch ein sehr hohes wirtschaftliches Risiko eingehen, was wir uns als Aktiengesellschaft, die wir ja sind, nicht leisten können.
Doch die Lufthansa kann sich dem gesellschaftlichen Druck nicht ewig entziehen. Hinzu kommt ein wirtschaftliches Argument. Der expandierenden Fluglinie fehlen in den 80er Jahren jede Menge Piloten. So werden im Frühjahr 1986 mit viel Medienrummel die ersten beiden Anwärterinnen präsentiert. Als etwas Besonderes wollen sie sich aber nicht sehen.
Ich verstehe mich selber gar nicht als erste Pilotin bei Lufthansa. Das gab es schon mal vor 60 Jahren. Ich fühle mich wie jeder andere. Ich bin einfach stolz, dass ich es geschafft habe. Und ich finde es ganz toll und ich freue mich drauf. Aber es ist kein Unterschied zu den Männern.
Also ich freue mich ganz gewaltig, wenn so viel wie möglich Frauen nachkommen, dass wir diese eigentlich manchmal lästigen Pressesachen nicht mehr machen müssen.
Doch der große Frauenansturm bleibt aus. Als sich Cordula Pflaum 1990 für die Pilotenausbildung bei der Lufthansa bewirbt, ist sie eine von 2 Frauen, die den Test bestehen, neben 20 Männern.
Das Auswahlverfahren war immer noch mit Fragezeichen versehen, so hatte ich das Gefühl. Wir mussten damals auch einen Kräftetest machen als Pilotinnen, zukünftige Pilotinnen, weil man sich eben immer noch nicht sicher war, ob die Frau es bewältigt, so ein Flugzeug zu steuern. Bei dem einen oder anderen Fluglehrer konnte man das noch spüren und da musste man sich durchboxen und klare Worte sprechen.
Mittlerweile arbeiten 417 Co-Pilotinnen bei der Lufthansa und 114 Kapitäninnen. Das klingt nach viel.
Der Frauenanteil ist über die Jahre prozentual stabil geblieben. Das dümpelt so ungefähr bei 6%. Das liegt keinesfalls daran, dass jetzt Frauen beim Test schlechter abschlössen oder dass es eine Grenze gäbe, eine Art negative Frauenquote. Das ist alles nicht der Fall. Leider muss man feststellen, dass sich zu wenige berufen fühlen.
Ich denke nach wie vor, dass viele davor Angst haben, dass es sehr technischer visierter Beruf ist und dass sich dann das viele nicht trauen.
Darüber hinaus haben immer noch viele Frauen auch die Bedenken, wie man das mit Familie kombinieren kann. Ich weiß nicht warum, ich habe selber auch 2 Töchter und es klappt sehr gut.
Vielleicht auch tatsächlich, dass sie denken, dass da irgendwelche Chauvis links sitzen, die sie unterbuttern, aber das ist definitiv alles nicht der Fall.
Claudia Pflaum und Katja Rossi haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich irgendwann doch noch mehr Frauen auf den Weg ins Cockpit machen.
Ich würde sagen, das ist der schönste Beruf, den es gibt. Ich kann Mutter werden, wenn ich das will. Und es ist ein technisch versierter Beruf, aber ich bin mir sicher, dass das jede Frau erlernen kann. Kommt zu Lufthansa und werdet Pilotin.
Musik. Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an den Beginn der Ausbildung von Pilotinnen bei der Lufthansa im Jahr 1986. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.